Wir fahren weiter in unserer Serie «Keine grössere Liebe», in der wir jetzt, einfach in dieser Zeit vor Ostern, wollen unseren Blick auf Jesus richten. Und auf die letzten Aussagen, die er gemacht hat, als er am Karfreitag an dem Kreuz gehangen ist. Wir nennen die Zeit vor Ostern auch Passionszeit. Das bedeutet, es war eine Leidenszeit gewesen. Jesus hat das Leiden auf sich genommen an dem Kreuz. Und gerade jetzt in dieser Zeit vom Coronavirus, wo die Welt praktisch im Würgegriff hat, grosse Teile der Wirtschaft sind stillgelegt, hören wir täglich von Menschen, die unglaubliches Leid erfahren. Gerade aus Italien und Spanien kommen unglaublich schlimme Nachrichten von Menschen, die leiden und sterben. Bei uns ist es vergleichsweise noch richtig ruhig, aber man ist bereit, dass vielleicht in 1-2 Wochen Krankheitsfälle auch bei uns werden zunehmen und es zu Überlastungen wird in den Spitälern. Aber es gibt Leute, die leiden jetzt schon, zum Teil sehr stark, gerade unter den wirtschaftlichen Auswirkungen. Verdienstausfälle. Und etwas, was ich spannend finde, ist, da sind die ersten Meldungen direkt aus China gekommen, und zwar, dass ganz viele Beziehungen unter einem enormen Druck stehen jetzt. Scheinbar haben in China die Scheidungen drastisch zugenommen im Zuge der Coronavirus-Situation, weil die Menschen müssen zu Hause bleiben und sich so eigentlich müssen den Problem stellen, wo sie ihre Beziehungen haben. Auch bei uns liest man immer wieder, dass man Angst hat, dass häusliche Gewalt könnte zunehmen. Jetzt, wo wir miteinander so praktisch eingeschlossen sind zu Hause. Eltern haben ihre Kinder dauernd um sich herum, weil sie nicht in die Schule können. Auch das sorgt für zusätzlichen Stress und Streit, Konflikt. Im Zürich Unterländer habe ich gelesen, diese Woche, dass die Universität Zürich ein gratis Online-Coaching für Paare anbietet. Einfach, wie sie im Moment speziell belastet sind durch die Krise. Und über das möchte ich heute ein bisschen reden. Über unsere Beziehungen. Wir haben in dieser Serie schon miteinander das Wort von der Vergebung angeschaut. Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann haben wir das Versprechen angeschaut, das Jesus am Kreuz gemacht hat. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe darüber geredet, wie wir sicher sein können, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir sterben. Und heute möchte ich über die dritte Aussage von Jesus am Kreuz reden. Wir nennen die Aussage das Wort der Liebe. Er redet da zu seiner Mutter Maria, die unter dem Kreuz steht, und zu seinem besten Freund Johannes. Jesus ist in der Nacht praktisch in einem Schnellverfahren verurteilt worden. Sie haben ihn geschlagen, angespeuzt, auspeitscht, ausgelacht und nachher an das Kreuz genagelt. Seine Freunde haben ihn alle verlassen. Nur ein einziger von seinen Jüngern ist am Kreuz dabei, der Johannes. Er wird auch der geliebte Jünger genannt. Alle anderen sind davon gerannt aus Angst, dass sie verhaftet werden könnten. Übrigens, einfach, dass ihr das wisst, es sind vor allem Frauen gewesen, die dort waren. Es ist nicht ganz klar, wie viele das sind, wie wenn man die verschiedenen Evangelien liest, dann könnten es 4 bis etwa 6 gewesen sein. Das ist nicht so klar, wie ein paar von ihnen Maria geheissen haben. Und da ist man nicht sicher, ist es jetzt die Maria oder die Sepp Maria. Im Johannes 19, 25 bis 27 steht es folgendermaßen: In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, Johannes ist das, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger, das ist der Johannes, sie zu sich in sein Haus. Tradition sagt, dass Maria nachher etwa 12 Jahre weitergelebt hat. Der Josef, ihr Mann, war ja eigentlich schon länger gestorben gewesen, und sie war eine Witwe gewesen, und sie hat die letzten Jahre von ihrem Leben hat sie im Haus nachher vom Johannes gelebt. Und die Worte, wenn man die so lesen, die scheinen eigentlich ziemlich banal. Mutter, das ist der Johannes, dein neuer Sohn. Johannes, das ist Maria, deine neue Mutter. Aber es hat da eine wichtige Botschaft, wenn wir die Bedeutung dahinter verstehen. Es zeigt uns das Herz von Gott. Sein Mitgefühl. Seine Liebe. Seine Sorge für dich. Gottes Interesse an deinem Leid. Was lernen wir von diesen paar Worten? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Wir lernen, was es bedeutet, zu lieben, wie Jesus liebt. Und wir lernen, was Jesus macht, wenn wir leiden. Zuerst lernen wir, einfach so zu lieben, wie Jesus liebt. Und um das zu machen, muss ich zuerst lernen, mich um meine eigene Familie zu kümmern. Das ist das, was Jesus da macht. Und denk daran, Liebe ist etwas, was du machst und nicht etwas, was du sagst. Das ist eine Tat, das ist eine Entscheidung. Zumindest in seinem eigenen Leiden, er hängt da am Kreuz, macht Jesus da eigentlich drei Sachen für seine Mutter. Und das sind die gleichen drei Sachen, die wir machen müssen, wenn wir lernen wollen, so zu lieben, wie Jesus liebt. Zuerst müssen wir lernen, dass Liebe Aufmerksamkeit schenkt. Jesus hat seine trauernde Mutter, die unter dem Kreuz gestanden ist, seine Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat alles andere, was um ihn herum passiert ist und was mit ihm passiert ist, einfach irgendwie wie ausblendet. Der Schmerz, die Spötter, die Kritiker und seine Aufmerksamkeit auf seine Mutter gerichtet. Machst du das auch? Gerade jetzt, in dieser Zeit. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du irgendwie ein bisschen unter Stress. Vielleicht machst du Homeoffice. Es ist alles ein bisschen ungewohnt im Moment. Die Kinder sind auch daheim. Gerade in dieser Zeit braucht deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, deine Aufmerksamkeit. Wie geht es dir? Bist du im Moment vielleicht eher sogar ein bisschen genervt? Einfach wegen deinen Liebsten. Oder nutzt du die Gelegenheit? Das grösste Geschenk, das du anderen Leuten je machen kannst, ist ihnen deine Aufmerksamkeit geben. Es ist viel wichtiger als Geld, viel wichtiger als sonst irgendein Geschenk. Deine Zeit. Wenn du aufmerksam bist, dann sagst du ihnen, ich höre dir zu, du bist mir wichtig, du bist wertvoll. Die erste Liebesart von Jesus ist, dass er seine Mutter da, er sieht sie, er nimmt sie wahr. Er schenkt ihr Aufmerksamkeit. Obwohl er selber am Sterben liegt. Er hat unsägliche Schmerzen selber. Übrigens, ein Grund, wieso Frauen so nahe können ans Kreuz kommen, ist, wie sie in selber einer Zeit fast ein bisschen als wahr angeschaut worden sind, als Eigentum. Man hat ihnen nicht wirklich Beachtung geschenkt. Wenn die Jünger dort gewesen wären, dann hätte man sie sehr wahrscheinlich verhaftet. Aber Frauen sind nicht so wichtig gewesen. Eine Witwe oder eine unverheiratete Frau hat einen ganz tiefen Status gehabt in dieser Gesellschaft. Die Römer haben ihnen keine Beachtung geschenkt. Aber Jesus, er ist ganz anders. Er hat sie immer wahrgenommen. Er hat sie immer wertgeschätzt. Und er beachtet sie da. Er hat nicht auf sich selber geschaut, auf seinen Schmerz, sondern auf ihren Schmerz. Er hat die Gesellschaft wirklich auf den Kopf gestellt. Wir kennen das fünfte Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das Gebot übrigens, das ist nicht irgendwie zeitlich limitiert. Das heisst nicht, solange du noch daheim lebst. Es ist auch nicht ein Vorschlag, es ist wirklich ein Gebot. Es wird uns befohlen. Und nicht irgendwie, wenn sie es verdienen. Das heißt jetzt vielleicht, du kennst meine Eltern nicht, stimmt, aber es ist völlig egal, wie Gott hat sie ausgewählt, damit sie wirklich deine Eltern sind. Im Moment ist wirklich gerade eine gute Zeit, um Eltern zu ehren. Vor allem, wenn sie betagt sind. Leute ihnen an. Einfach damit sie sich nicht so allein fühlen, jetzt in dieser Zeit, wo sie sich isolieren müssen. Geh posten für sie. Und wenn du posten gehst, dann nachher kauf nicht nur irgendwie die Sachen, die auf dem Zettel sind, sondern kauf ihnen auch zusätzlich irgendwelche Sachen, wo du weißt, dass sie das besonders gern haben. Das ist eine gute Zeit, auch zum Kind deine Aufmerksamkeit zu schenken. Im Moment läuft ja kein Sport am Fernsehen und ich komme so Memes über, das sind so Bildchen mit Sprüchen drauf. Und ein Meme, das ich bekommen habe, dort ist drauf gestanden, Tag 2 ohne Sport. Ich habe gemerkt, dass in meinem Haus noch andere Leute leben. Sie nennen sich Familie. Sie scheinen noch nicht zu sein. Und nachher irgendwie Tag 3 ohne Sport. Ich habe heute gelernt, dass die Lieblingsfarbe von meiner Tochter gel ist. Wer in aller Welt hat Gel als Lieblingsfarbe? Ist es möglich, dass du deiner Familie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken sollst? Wenn ein Vater irgendwie am Zeitung lesen ist und das Kind kommt und drückt so die Zeitung ab, was möchte das Kind? Es möchte deine Aufmerksamkeit haben. Wir hatten einen von unseren Söhnen, der klein war, hat er uns immer ins Gesicht gelangt und gesagt, Papi, 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 musst du schauen. So wichtig, dass wir unserer Familie, gerade jetzt in dieser Zeit, unsere Aufmerksamkeit schenken. Und nicht ausrasten, nicht verrückt werden. Jesus hat das gemacht. Er hat seine Mutter gesehen. Mit dem Leid in dem Leid. Das Zweite, Liebe sorgt für Bedürfnis vom anderen. Das, was wir hier hören, ist eigentlich der letzte Wille praktisch von Jesus. Sein Testament. Er sorgt für seine Mutter. Sie war eine Witwe. Sie wird jemanden brauchen nachher, der sorgt für sie. Und darum sagt er, zumindest in seinem eigenen Leiden, Johannes, ich möchte, dass du dich um meine Mutter kümmerst. Mutter, ich möchte, dass du dich um den Johannes, meinen besten Freund, kümmerst. Er gewusst, er schafft eigentlich somit wie so eine Win-Win-Situation. Beide haben etwas davon. Jesus kann seiner Mutter überhaupt nichts hinterlassen. Er hat kein Haus, das er ihr geben könnte. Er war eigentlich praktisch obdachlos. Er kann ihr nicht einmal seine Kleider geben. In dem Moment sind die Trümmer gerade am Würfeln um seine Kleider. Was kann er machen? Er gibt ihr das Beste, er gibt ihr das Größte, er gibt ihr das Wichtigste, eigentlich, das er ihr geben kann. Und zwar Betreuung und Fürsorge im Alter. Und er bringt die beiden Menschen, die er am liebsten hat, zusammen. Was bedeutet das für uns? Die Bibel sagt, wir sollen uns kümmern um Bedürfnisse von unserer Familie. Im 1. Timotheus 5, 3 und 4 steht, kümmere dich um die Witwen, die sonst niemanden haben, der für sie sorgt. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, haben vor allem diese die Pflicht, nach den Geboten Gottes zu leben. Und was bedeutet da, für ihre Familie zu sorgen? Und ihren Eltern das Gute, das sie ihnen gegeben haben, zurückzugeben, indem sie für sie sorgen. Das ist etwas, über das sich Gott freut. Möchtest du, dass Gott sich freut? Liebe fängt zu Hause an. Nicht in der Kirche, nicht in der Nachbarschaft, sondern mit den Menschen, die du am liebsten hast und manchmal vielleicht am liebsten willst du auf den Mond schiessen. Aber so machst du Gott Freude. Sich um Eltern kümmern, sich um Grosseltern kümmern, um Schwiegereltern kümmern, für die Familie sorgen. Da fängt die Liebe an. 1. Timotheus 5, 8 steht, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit seinen Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Wenn du dich nicht um deine betagten Eltern kümmerst, dann bist du schlimmer als ein Atheist, statt da ist. Da ziemlich direkt. Auch wenn ihr wütig seid miteinander. Auch wenn irgendwie vielleicht Verbitterung da ist. Das ist unser Auftrag, unseren Eltern und unseren Schwiegereltern zu versichern, wir sorgen für euch. Vor allem, wenn einer stirbt, versichern, wir kümmern uns um den anderen. Warum? Liebe schützt, Liebe kümmert sich, Liebe versorgt, Liebe schenkt Aufmerksamkeit. Und das Dritte, was Jesus macht, und was wir auch lernen müssen, wenn wir lieben wie Jesus liebt, ist, sie auch emotional zu unterstützen, seelisch zu unterstützen. Das ist einer der berühmtesten Momente in der Bibel. Maria schaut zu, wie Jesus, ihren Sohn, ihren eigenen Sohn, gefoltert wird. Stell dir einmal den emotionellen, stell dir einmal den seelischen Stress vor, wo Maria eigentlich schon gar ihr ganzes Leben eigentlich mit sich umträgt. Einfach wie sie die Mutter ist von Jesus. Zuerst hat sie wirklich eine unerklärbare Geburt. Man, sind wir mal ehrlich, wo sie ihren Freundinnen gesagt hat, wirklich, ich habe keinen Sex gehabt. Sie hat wahrscheinlich gesagt, ja, ist schon gut, ist okay. Wirklich, ich bin schwanger mit dem Sohn Gottes. Bitte, Maria. Ich meine, hättest du geglaubt? Niemand hat. Das ist immer die Wolke von einem unehelichen Kind auf dieser Schwangerschaft gewesen. Was sagen die Leute? Und sie waren nicht nett gewesen. Nach einer Woche haben sie Jesus auf Jerusalem in den Tempel gebracht, um ihn Gott zu weihen. Und der Simeon, den sie dort getroffen haben, sagt über Jesus in dem Moment, er wird von vielen abgelehnt werden. Er wird leiden. Und übrigens, Maria, auch durch deine Seele wird das Schwert dringen. Du wirst mitleiden mit Jesus. Wie seine Mutter einfach macht. Deinem Sohn, er ist fängt 8 Tage alt, wird gesagt, dass sein Leben gefüllt wird sie mit Leid. Das Nächste, was wir sehen im Leben von Jesus, Jesus ist noch nicht mal 2 Jahre alt, und der König Herodes ordnet an, dass alle Buben in einem gewissen Alter umgebracht werden sollen, einfach damit der künftige Messias, der König der Juden, stirbt. Maria und Josef müssen als Asylanten auf Ägypten flüchten, einfach wie der König ihr Kind umbringen möchte. Und dann, nachdem einige Zeit vergangen ist, mit 30, fängt Jesus nachher seinen öffentlichen Dienst an. Er fängt an, Wunder zu tun. Er tut Tote auferwecken vom Tod. Nach einem Jahr geht er zurück in seine Heimatstadt Nazareth. Er macht Wunder. Er gibt dort bekannt, dass er der Sohn Gottes ist. Und die Leute, die mit ihm zusammen aufgewachsen sind, sagen, spinnst du eigentlich? Sie sind so wütig geworden auf ihn, dass sie probiert haben, ihn von einem Felsvorsprung runterzurühren. Und Maria muss zuschauen, wie ihre besten Freunde und Nachbarn und Kinder, wo Jesus mit ihnen zusammen aufgewachsen ist, versuchen, ihren Sohn umzubringen. Wirst du mit dem umgehen? Wie kannst du je nachher mit diesen Leuten noch befreundet sein? Und jetzt das. Er wird gefoltert wie ein Verbrecher. Er hängt am Kreuz. Er lebt einen der schlimmsten Tod, was es gibt. Und sie steht nebendran. Die Handgelenke von Jesus sind durchbohrt mit Nägeln. Das Herz von der Maria ist durchbohrt. Es ist die Mutter. Unglaubliches Leid, das sie da erlebt. Und Jesus schaut runter und er schenkt ihr seine Aufmerksamkeit. Trotz seiner eigenen Schmerzen, die er hat. Er kümmert sich um ihre Bedürfnisse. Und er tröstet sie mit dieser Beziehung trotz seinem eigenen Leiden. Wie geht es dir bei dem? Die Bibel steht in Sprüche 17,17. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen. Und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Wenn du möchtest lernen, wirklich zu lieben, wie Jesus liebt, dann musst du lernen, da sein für andere. Dich einzusetzen für andere. Vor allem für die Leute, die du gerne hast. Es ist so eine grossartige Mutter. Wenn alle fort sind, ist sie da. An seiner Seite, am Kreuz, bei ihrem Sohn. Was für eine Mutter. Was lernen wir von dieser Geschichte? Das Erste ist, wenn wir möchten lernen, lieben, wie Jesus liebt, dann muss ich mich um meine Familie kümmern. Ihre Aufmerksamkeit schenken. Sorgen für die Bedürfnisse. Auch emotional unterstützen. Jeder, der Kinder hat, weiss, es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Es gibt Freude und es gibt Leid. Zeiten, wo man Kinder einfach über alles liebt und sie so herzig findet. Und dann andere Zeiten, wo man sich am liebsten irgendwo im WC möchte einschliessen oder weiss ich was. Echte Liebe kommt dann, wenn andere gehen. Hilfst du deinen Kindern, wenn sie Probleme haben? Echte Liebe macht das. Liebe ist da, wenn jemand anderes gekreuzigt wird. Wenn ich ein Wort an die Ehemann, weiss deine Frau, dass du dein Leben für sie lassen würdest? Weiss sie das? Epheser 5, 25 steht, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Ich bin berufen, mein Leben zu lassen für meine Frau. Also da kann ich sicher einmal die Waschmaschine ausrufen. Oder die gebrauchten Kleider vom Boden aufnehmen und dort herrühren, was hergehört. Wenn du manchmal Mühe hast, vielleicht deine Frau oder einfach deinen Partner zu lieben, je mehr du Jesus liebst, desto mehr wirst du deinen Partner lieben. Und wenn du die Entscheidung triffst, dann kommen auch Gefühle wieder zurück. Das Erste, was wir lernen bei Jesus, ist, dass Liebe zuhause anfängt. Liebe fängt an in der Familie. Aber dann gibt es noch etwas Zweites. Eigentlich noch eine wichtigere Wahrheit. Und auch die lernen wir da von dem Wort von der Liebe am Kreuz. Und zwar, ich muss andere Gläubige, andere Nachfolger von Jesus als meine Familie behandeln. Wenn ich ein Nachfolger von Jesus Christus bin, dann bedeutet das, dass jeder andere Gläubige, jeder andere in der Kirche ein Bruder ist von mir. Eine Schwester ist von mir. Die Realität ist sogar so, unsere geistlichen Geschwister werden wir immer haben, ewig haben. Die physische Familie die geht wie vorbei. Man zieht aus von zu Hause, jemand stirbt, manchmal gibt es eine Scheidung oder eine Trennung. Es gibt eigentlich keine physische Familie, die ewig bleibt. Die Familie ist eigentlich nur ein Bild für die geistliche Familie, für die Kirche. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann die Beziehung, die wir haben, die wird ewig bleiben, die wird für immer sein. Das ist eigentlich eine stärkere Verbindung. In der Bibel steht, Matthäus 12, 50, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das hat Jesus mal gesagt. Mit anderen Worten, wenn du Jesus nachfolgst, dann sind wir Geschwister, dann sind wir Family. Früher hat man in der Kirche das noch viel öfter gesagt. Da hat man zum Beispiel gesagt, oh, die Schwester Silvia hat vorher anmoderiert und die Schwester Vera hat das Lied gespielt vorher. Vielleicht müsste man das wieder einführen. Warum? Weil wir sind Brüder, wir sind Schwestern in der Familie von Gott. Die Bibel ist da ganz klar, dass wir einander wie Familienangehörige behandeln. Im 1. Timotheus 5, 1 und 2 steht, sprich nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allem Respekt, als wäre es dein eigener Vater. Mit den jüngeren Männern sprich, als wären es deine Brüder. Behandle die älteren Frauen wie deine eigene Mutter und die jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, als wären sie deine eigenen Schwestern. In der Kirche sind wir eine grosse Familie. In dem Ganzen gibt es jetzt aber eine Verantwortung. Vielleicht hast du dir das noch nie überlegt. Die Jüngeren müssen sich kümmern, um die Eltern in der Kirche. Und die Eltern müssen die Jüngeren nahenehmen, müssen sie coachen, müssen sie mentoren. Das ist Familie. Es ist nicht wie eine Familie, sondern es ist eine Familie. Römer 12, 10 steht, liebt einander mit brüderlicher Liebe und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. In der Apostelgeschichte wird uns ein Bild gezeichnet von der Kirche, von dieser ersten Kirche, die dort entstanden ist. Es steht dort, sie sind ein Herz und eine Seele gewesen. Sie sind einander verpflichtet gewesen. Sie haben gesorgt füreinander. Wenn jemand ein Problem hatte, wenn jemand irgendeine Schwierigkeit hatte, dann hat man ihm geholfen, man hat einander verteidigt, man hat einander geschützt. Jesus hat ja Halbbrüder und Halbschwestern gehabt. Vielleicht war das nicht bewusst gewesen. Er hat 4 Brüder gehabt und 2 Schwestern gehabt. Wir kennen sogar die Namen der Brüder. Einer zum Beispiel, der hat Jakobus geheissen. Und er ist sehr wahrscheinlich der, der nachher den Jakobusbrief geschrieben hat. Aber keiner von seinen Geschwistern, keiner von seinen Halbbrüdern oder Halbschwestern sind da am Kreuz gewesen. Warum? Johannes 7 steht, dass noch keiner von ihnen geglaubt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Erst nach der Auferstehung hat seine eigene Familie gesagt, hey, der macht keinen Witz. Der ist wirklich der Sohn Gottes. Wir haben gewusst, dass er etwas anders ist. Er hat immer recht gehabt, er war immer gerecht gewesen, hat nie beschissen beim Spielen. Aber keiner von seinen Brüdern und Schwestern hat ihn als Christus angenommen. Erst nach der Auferstehung, das hat sie überzeugt. Wo sich Jesus am Kreuz um seine Mutter kümmert, befiehlt er sie nicht der Fürsorge von seiner eigenen Familie an. Das ist spannend. Sondern einem anderen Gläubigen, einem anderen Christ, der Kirche. Er sagt, Mami, Johannes wird für dich sorgen. Warum? Weil Johannes ein Gläubiger war. Er musste für sie da sein. Das ist eine stärkere Beziehung. Galater 6, 10. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Wie kümmern wir uns dann besonders? Wir stellen einfach ganz praktische Bedürfnisse. Können wir für dich posten gehen, jetzt gerade in dieser Zeit? Oder kann ich dir sonst irgendwie helfen? Vielleicht mit dem Auto, vielleicht muss man bald die Sommerpneu drauf tun. Kann ich dir helfen mit dem Garten? Wir helfen einander in Gottes Familie. Aber wir unterstützen einander auch emotional. Galater 6, 2 steht, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Das ist auch emotionale Unterstützung. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Was ist denn das Gesetz von Jesus? Was ist das grösste Gebot? Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Wie kannst du das machen? Das geht nur, wenn du eng mit anderen Gläubigen unterwegs bist, zum Beispiel in einem Friendship-Team, wo jeder weiss, hey, die unterstützen mich. Das ist meine Hauskirche. Auf die kann ich mich verlassen. Es gibt nochmal 2 Sachen, die wir lernen von dieser Geschichte. Das Dritte, was wir lernen, ist, ich muss das Leid von anderen sehen, auch wenn ich selber am Leiden bin. Ich muss meine Augen offen haben für andere Leute, auch wenn ich selber Probleme habe. Auch dann muss ich für die Probleme von anderen da sein. Ich helfe anderen nicht nur, wenn es irgendwie einfach perfekt läuft in meinem eigenen Leben. Ich helfe anderen auch, wenn die Umstände in meinem eigenen Leben ein Zeichen sind. Sehen Sie bei Jesus. Es ist nicht wirklich gut gelaufen bei ihm, in seinem Leben, in dem Moment. Er hat unglaubliche Schmerzen, er ist am Sterben. Aber denkt er nur an sich? Nein. Er schaut um, er lebt irgendjemand anderes Leid. Er sieht seine Mutter, er sieht ihre Trauer, er sieht seinen besten Freund, er sieht, wie er leidet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ist nicht wirklich normal. Normalerweise Wenn es uns schlecht geht, wenn wir Schmerzen haben, dann werden wir sehr egoistisch. Wenn wir irgendwo in einer Krise sind, dann kaufen wir alles WC-Papier im Laden. Wenn es mir schlecht geht, dann denke ich an mich und nicht an dich. Wenn mir etwas weh macht, dann bin ich sehr egoistisch. Aber Jesus sucht sogar in seinen unglaublichen Schmerzen, die er drin ist, sucht er andere Leute, die er helfen kann. Das bedeutet es, wie Jesus zu lieben. Sagt uns die Bibel, Philipper 2,5. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wir sollten jetzt genau die gleiche Haltung haben. Mit anderen Worten, du musst die Augen offen haben. Gibt es irgendjemanden, der deine Hilfe braucht? Das ist sowieso der beste Weg eigentlich aus den eigenen Schmerzen heraus. Nicht, indem man sich irgendwie in den eigenen Schmerzen wälzt, sondern indem man rumschaut und sich überlegt, gibt es irgendjemand anderen, der euch helfen kann? Nutze das Leiden, um näher zu Gott zu kommen und nutze es, um anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid, was du durchmachst. Und ich möchte auch gerne beten für dich. Aber der Schlüssel, um über Leid oder Trauer rauszukommen, ist, wenn man die Perspektive ändert. Nachdem man getrauert hat, und Trauer ist wichtig, muss man anfangen, umzuschauen, hey, gibt es irgendjemanden, wo ich helfen kann? Vielleicht jemanden, der noch schlimmer dran ist? Auf jeden Fall, ich sehe das Leid von anderen, auch wenn ich selber leide. Und das Letzte noch, das Vierte, wenn ich möchte lernen, lieben wie Jesus, dann muss ich Bedürfnisse von anderen stillen, auch wenn meine eigenen Bedürfnisse nicht gestillt sind. Jesus sagt am Kreuz nicht irgendwie, sorry, das ist mir jetzt einfach zu viel. Das tut viel mehr weh, als ich mir gedacht habe. Ich kann dir nicht helfen, deinen Schmerzen. Er sagt auch nicht, oh, mein Ziel ist mir zu wichtig, mein Job ist mir zu wichtig, ich kann nicht dir jetzt auch noch helfen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Jesus ist da gerade dabei, die allerwichtigste Aufgabe zu erledigen, die es überhaupt gegeben hat oder gibt in der Geschichte der Menschheit. Nämlich zu zahlen für die Sünden der Menschen. Es gibt absolut nichts, was du oder ich je könnten machen, wo wichtiger ist als das, was er da macht. Und doch nimmt er sich Zeit für seine Familie. Und darum sagt er nicht, ich muss nur noch das Projekt fertig machen. Wirklich. Nur 6 Monate. Nachher habe ich wieder Zeit für meine Familie. Dann kann ich ihnen wieder meine Aufmerksamkeit schenken. Du bist nicht da, zum Projekt zu beenden. Du bist da, zum Lernen, lieben. Es gibt nichts, wo dir das Recht gibt, deine Familie zu ignorieren. Jesus macht es uns vor. Es geht nur um Beziehungen. Und sag nicht irgendwie, das, was du machst, ist irgendwie wichtiger. Jesus sagt nicht, ich werde kreuzigen, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Meine eigenen Bedürfnisse sind nicht gestillt. Nein, er sieht Bedürfnisse von anderen und sagt, ich muss mich kümmern um das. Was wir heute darüber reden, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Gesellschaft uns sagt. Wir reden hier über den Wert vom Reich Gottes. Die Welt sagt, je wichtiger du bist, desto weniger musst du dich um die Kleinen kümmern, so um dich herum. Ich meine, wenn ich durch Washington D.C. fahre, am Weißen Haus vorbei und ich einen Platten habe dort, dann erwarte ich nicht und niemand erwartet, dass der Präsident von Amerika mir hilft, irgendwie den Pneu wechseln. Aber Jesus sagt, genau das wäre wahre Grösse. Das ist wahre Grösse. Wenn du möchtest gross sein, dann solltest du anderen dienen. Jesus sagt, es ist mir gleich, wie wichtig dass deine Arbeit ist. Du bist nie zu wichtig, um anderen Leuten zu helfen um dich herum. Menschen, die Not haben. Ein Nachbar, der sich vielleicht jetzt gerade in dem Moment Sorgen macht. Senioren im Quartier, die nicht rauskommen. um selber zu posten gehen. Römer 15,2 steht, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft oder ihm zum Glauben hilft. Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, was gut für den anderen ist? Was ihm würde helfen, im Glauben zu wachsen? Oder was ihm würde helfen, den Glauben überhaupt als Option zu sehen für sein Leben? Was kann ich machen? Wie kann ich helfen? Schau einfach um, vielleicht findest du Jesus irgendwo tarnt als ein notleidender Mensch. Römer 12, 13. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Vielleicht im Moment jetzt einfach virtuell. Also das ist ganz praktisch. Ich möchte euch heute eine Hausaufgabe geben. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwie nachher abschaltet und irgendwie sagt, ah, das war eine gute Predigt gewesen, oder vielleicht sogar sagt, das war wieder eine lange Predigt gewesen. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr etwas macht mit dieser Predigt. Und zwar einfach etwas ganz Praktisches. Jemandem helfen. Such irgendjemand in dieser nächsten Woche. Irgendeinen Nachbar vielleicht. Oder eine Nachbarin, ein Senior. Irgendjemand vielleicht, der allein ist und hilft dieser Person ganz, ganz praktisch. Eine alleinerziehende Mutter. Kind im Moment die Heim hat. Decke auf den Kopf geht. Meld dich. Leute an. Gib ihnen das Gefühl, dass sie nicht allein sind. Und wenn es passt, dann kannst du ja einladen, den nächsten Livestream zu schauen. Vielleicht geht es dir selber nicht so gut. Du bist vielleicht isoliert zu Hause. Such Leute, die dich unterstützen. Lass dich ermutigen. Und lass Gott dir Kraft geben, die du brauchst. Einfach für dich, aber vor allem auch, dass du kannst lieben, wie Jesus liebt. Jesus möchte dir sein Bestes geben. So wie da am Kreuz. Er gibt seinem besten Freund seine Mutter und seiner Mutter seinen besten Freund. Aber er hätte es nicht machen können, wenn sie nicht dort gewesen wären. Wenn sie nicht näher genug gewesen wären, um ihn zu hören, reden oder flüstern, da vom Kreuz oben ab. Und darum ist es gerade jetzt, in dieser Zeit wichtig, dass du näher bei Jesus bist. Und dass du näher bei anderen Gläubigen bist. Vielleicht in dieser Zeit einfach virtuell mehr oder über das Internet online. Aber dem sagt man Chile. Oder eben auch Chile in einer Krisenzeit. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du uns kennst. Du weißt genau, wo wir dran sind. Du weißt, was wir brauchen, Herr, du weißt, was unsere Bedürfnisse sind, gerade jetzt in dieser Zeit, Herr. Und wir möchten dir einfach Danke sagen, dass du dich kümmerst und dass du uns versprichst, dass du wirklich die Bedürfnisse stillst, die wir haben. Danke vielmals, dass wir da dir einfach vertrauen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit auch lernen, einfach zu lieben, so wie du liebst. Dass wir unsere Augen offen haben können und einfach sehen, wo das die Leute um uns herum sind, die Hilfe nötig haben, die Unterstützung brauchen. Er schenkt uns offene Augen und schenkt uns willige Herzen, dass wir wirklich einfach den Leuten dienen, sei es in unserer Familie oder sei es in unserer Nachbarschaft. Danke vielmals, dass du uns da vorangehst, jetzt gerade in die neue Woche nie wieder. Amen.